SRF 3.
Die UBS legt fast 2 Milliarden Franken für Rechtsfälle zurück. Das ist deutlich mehr als erwartet. Das Unispital Lausanne testet einen Ebola-Impfstoff an 120 Freiwilligen. Getestet werden Wirkung und Gefahren. Ein Waffennarr im Berner Oberland hortet hunderte Waffen. Die Polizei hat sie sichergestellt. Das Wetter im Flachland heute und morgen Hochnebelfelder und nur teils sonnig, sonst viel Sonnenschein. Info 3, am Mikrofon ist Daniel Hofer. Die UBS ist in ihrem operativen Geschäft längst wieder in ruhigen Fahrwassern unterwegs und verdient gutes Geld damit. Im dritten Quartal resultiert ein Reingewinn von 762 Millionen Franken. Im Quartalsbericht der UBS fällt eine andere Zahl aber viel mehr auf. Die Grossbank hat für Rechtsfälle und Bußen Rückstellungen gebildet, und zwar im großen Stil, 1,8 Milliarden Franken. Rückstellungen für Rechtsfälle, das hatten wir doch schon mehrfach in den letzten Jahren. Jan Baumann von der SRF Wirtschaftsredaktion, wie viel Geld hat UBS in den letzten Jahren für Rechtsfälle bezahlt?
Ja, verschiedene Finanzanalysten haben diese Rechnung bereits gemacht. Man kommt auf einen Betrag von gesamthaft rund 8,8 Milliarden Franken seit Ausbruch der Finanzkrise vor 6 Jahren. Da waren schon einige große Posten dabei, zum Beispiel die 1,4 Milliarden Buße für die Bewältigung des Libor-Skandals. Da ging es um die Manipulation von wichtigen Referenzzinsen. Wie meistens in diesen Fällen war nicht nur die UBS involviert. Andere Banken mussten auch büßen für ihre Sünden. Aber die UBS war ohne Zweifel wiederholt stark betroffen und musste tief in die Kasse greifen wegen diverser Verfehlungen. Und einiges kommt auch noch auf die Bank zu.
Darum hat die Bank ja auch die Rückstellungen kräftig erhöht. Wie viel ist denn nun in der Kasse?
Zusammengerechnet sind es nun rund 3,5 Milliarden. Solche Rückstellungen bildet die Bank immer dann, wenn sie davon ausgehen muss, dass ein Rechtsfall tatsächlich ins Geld geht. Wenn sie den möglichen Schaden nicht oder noch nicht abschätzen kann, dann darf sie auch solche Rückstellungen nicht bilden.
Und für was braucht UBS dieses Geld? Welche Rechtsfälle sind denn noch offen?
Es gibt eine ganze Reihe von Untersuchungen und Klagen, mit denen sich die Bank konfrontiert sieht und herumschlägt. Fette Schlagzeilen macht die Diskussion über die Manipulation von Wechselkursen. Die UBS sagt es zwar nicht ausdrücklich, aber es wird dennoch klar, indirekt, die Bank verhandelt in dieser Affäre mit den Behörden. Wann es zu einer Einigung kommt, ist unklar. Das hängt auch ab von der Gegenseite, namentlich von der amerikanischen Justiz. Sie untersucht die Wechselkursmanipulationen durch eine ganze Reihe von Banken.
Die UBS muss hier mit einer Buße rechnen. Ist sie das schwarze Schaf unter den Banken?
Das würde ich so nicht sagen. Mehrere andere ausländische Banken müssen auch mit saftigen Bußen rechnen. Aber es ist schon auffällig, wie stark die UBS jeweils betroffen ist. Zum Vergleich, die Credit Suisse betont stets, sie habe kaum etwas zu befürchten wegen der Devisenkursmanipulationen. Und auch die Gesamtsumme, die die CS bisher bezahlen musste, war kleiner. Gut 5 Milliarden Franken waren es statt der 8,8 Milliarden bei der UBS. Für die CS sind dabei die 2,8 Milliarden bereits eingerechnet, die die Bank dieses Jahr zahlen musste zur Bereinigung des Steuerstreits mit den USA. Unter dem Strich kann man sagen, die UBS ist noch nicht aus dem Schneider und ob die neuen Rückstellungen reichen, um alle hängigen Rechtsfälle zu erledigen, ist fraglich.
Information von Jan Baumann direkt aus unserer Wirtschaftsredaktion. Ab sofort wird in der Schweiz ein Ebola-Impfstoff getestet an Freiwilligen. Wie gefährlich ist dieser Test? Gleich nach den Nachrichten mit Damian Rast.
Die britische Bank Lloyds baut weitere 9'000 Stellen ab. Damit fällt in den nächsten 3 Jahren jeder 10. Arbeitsplatz weg. Zudem sei die Schließung von 150 Filialen geplant, weil Kunden mehr Online-Angebote nutzten, teilte die Bank mit. Lloyds hatte in den vergangenen Jahren schon rund 30'000 Stellen gestrichen. Gleichzeitig weist die Bank für das dritte Quartal einen Reingewinn von 2,2 Milliarden Pfund aus. Dies ist ein Plus von über 40% gegenüber der Vorjahresperiode. In Deutschland sei letztes Jahr rund jeder 6. Gefahr gelaufen, arm zu werden. Das zeigen die Zahlen des Deutschen Bundesamtes für Statistik. Damit sei die Zahl der Armutsgefährdeten gleich hoch wie im Jahr davor. Als arm galt 2013 zum Beispiel eine alleinlebende Person, die weniger als 980 Euro im Monat zur Verfügung hatte. Die Statistik zeigt, Die Gefahr, in Deutschland arm zu werden, ist besonders bei Arbeitslosen und bei Alleinerziehenden hoch. Die Nachbarländer Syriens bitten die internationale Gemeinschaft um Hilfe. Sie seien nicht mehr in der Lage, den Flüchtlingsstrom zu bewältigen, sagten sie an der Internationalen Flüchtlingskonferenz in Berlin. Der enorme Zustrom von Flüchtlingen führe zu einer Ermüdung in der Bevölkerung und zu sozialen Spannungen. Die Länder baten deshalb um mehr Geld und darum, dass andere Länder mehr Flüchtlinge aufnehmen als bisher. Laut der UNO haben die Türkei, Libanon und Jordanien über 3 Millionen Menschen aus Syrien aufgenommen. Der Industriekonzern OC Oerlikon ist im dritten Quartal gewachsen. Der Umsatz erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um ein Viertel auf 880 Millionen Franken. Grund ist die Übernahme des Beschichtungsgeschäfts von Sulzer, die Anfang Jahr bekannt gegeben wurde. Zum Reingewinn macht Oerlikon keine Angaben. Die Berner Kantonspolizei hat im Haus eines Mannes mehrere hundert Waffen sichergestellt, in der Gemeinde Unterseen bei Interlaken. Eine Polizeisprecherin bestätigte einen Bericht der Zeitung 20 Minuten. Die Polizei prüfe lediglich, welche Waffen sich legal im Besitz des Mannes befänden. Der Mann war vorübergehend festgenommen worden, ist nun aber wieder auf freiem Fuß. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index liegt bei 8.634 Punkten, plus 1,3%. Der Euro wird zu 1.2060 Franken gehandelt, der Dollar zu 94,98 Rappen. Das Wetter. Im Lauf des Tages löst sich der Hochnebel vielerorts auf und es wird sonnig. Außerhalb des Nebels und oberhalb von rund 1200 Metern scheint ganztags die Sonne. Die Temperatur 10 bis 15 Grad.
Info 3 Mittag.
Nun also beginnt die Schweiz einen Ebola-Impfstoff zu testen. Die Zulassungsbehörde für neue Arzneimittel Swissmedic hat den Test heute bewilligt. So rasch als möglich sollen 120 Freiwillige eine Spritze mit dem Ebola-Impfstoff bekommen. Frage an Wissenschaftsredaktor Daniel Theiss. Was genau wird denn nun getestet?
Es handelt sich um sogenannte Phase-1-Tests. Das sind Standardtests, die bei jedem neuen Medikament oder auch Impfstoff durchgeführt werden müssen. Es geht darum, ist der Impfstoff sicher? Gibt es Nebenwirkungen, wie zum Beispiel Fieber oder allergische Reaktionen? Und vor allem auch, wirkt der Impfstoff überhaupt?
120 Freiwillige sollen mitmachen. Was sind das für Leute?
Ja, unter den Freiwilligen sind viele Leute aus der WHO und deren Umfeld, also von der Weltgesundheitsorganisation. Diese ist ja intensiv in den Kampf gegen Ebola involviert. Die Tests finden denn auch in der Westschweiz statt, am Universitätsspital Lausanne, also ganz in der Nähe des WHO-Hauptsitzes, der sich ja in Genf befindet.
Und birgt ein solcher Test Gefahren für diejenigen, die sich den Impfstoff spritzen lassen?
Ganz klar, keine Gefahr besteht darin, sich mit Ebola zu infizieren. Das ist komplett ausgeschlossen. Der Grund ist, dass dieser Impfstoff nur ein ganz kleines Bruchstück des Ebola-Virus enthält. Das ist ein sogenanntes Oberflächenprotein. Dieses soll das Immunsystem dazu bringen, Antikörper zu produzieren. Das sind dann eben diese Antikörper, von denen man hofft, dass sie gegen das richtige Virus wirksam sind. Es besteht also somit für niemanden Gefahr, auch für niemanden im Umfeld der Probanden, denn keiner, der an dieser Studie teilnimmt, hat Ebola. Es sind alles gesunde Probanden, gesunde Menschen. Die Risiken sind die üblichen wie bei solchen Impfstoffstudien. Es kann zu Fieber oder allenfalls auch leichten allergischen Reaktionen kommen.
Solche Tests werden nicht nur in der Schweiz durchgeführt. Welche Rolle spielt denn unser Land bei der Suche nach einem wirksamen Ebola-Impfstoff?
Weltweit nehmen rund 250 Personen an solchen Studien teil, 120 davon in der Schweiz, also fast die Hälfte. Das heißt, was die Schweiz hier macht, es ist eine sehr wichtige Stütze im Kampf gegen Ebola. Es ist eine wichtige Stütze, um bald einen funktionierenden Impfstoff am Start zu haben.
Die Weltgesundheitsorganisation, die WHO, will die Ebola-Impfstoffe bereits im Dezember in Westafrika einsetzen. Ist das realistisch?
Es ist schon ein ehrgeiziger Fahrplan, der hier vorgelegt wird, weil solche Studien brauchen Zeit. Es ist sehr komplex, es sind viele Akteure beteiligt, es sind Bewilligungsstellen, Firmen, Gesundheitsbehörden und so weiter darin involviert. Aber das doch deutlich erhöhte Tempo in jüngster Zeit bei all diesen Vorhaben, jetzt zum Beispiel auch die Zulassung in der Schweiz, die ja im Eilverfahren jetzt gekommen ist, diese lässt doch hoffen. Also man kann abschließend sagen, es geht endlich vorwärts.
Daniel Theils, vielen Dank für Ihre Information.
Info 3 Mittag.
Die Wirtschaftskrise, ihre Folgen bekommen auch Kinder immer stärker zu spüren. Fast 77 Millionen Kinder leben in den Industrieländern unter der Armutsgrenze. Das sind 2,5 Millionen mehr als vor 6 Jahren. Allerdings ist es zahlreichen Ländern gelungen, trotz Krise die Kinderarmut zu senken. Das schreibt das UNO-Kinderhilfswerk UNICEF in einem neuen Bericht, der in Rom vorgestellt wurde. Italien-Korrespondent Massimo Agostinis.
In 18 der 41 OECD-Ländern ist es den Regierungen gelungen, die Kinderarmut zu senken. Das war vor allem in reichen Ländern wie der Schweiz, Korea, Finnland oder Norwegen der Fall. Aber auch in aufstrebenden Wirtschaften wie der Türkei, Polen oder in der Slowakei sei die Kinderarmut gesunken, schreibt das UNICEF. Dies sei auf das Wirtschaftswachstum zurückzuführen, aber auch, weil die Regierungen wegen der Krise gezielt gegen Kinderarmut vorgegangen seien. In 23 Ländern hingegen ist die Kinderarmut seit Ausbruch der Krise im Jahre 2008 gestiegen. Nur leicht in Israel, Bulgarien und in Holland, stark hingegen in Italien, Spanien und Griechenland, in jenen Ländern also, die von der Wirtschaftskrise stark getroffen wurden und noch immer drin stecken. Stark angewachsen ist die Kinderarmut auch im reichen Luxemburg. In Litauen und Lettland haben die Wirtschaftsumwälzungen die Kinderarmut steigen lassen. Auch in Irland, dessen Banken vom Staat gerettet werden mussten, leben 28% der Kinder unter der Armutsgrenze. Vor der Krise waren es 18%. Am stärksten ist die Kinderarmut in Island gestiegen, das ebenfalls von einem starken Bankencrash heimgesucht wurde. Hier stieg die Kinderarmut von 11% auf 32%. Insgesamt leben 77 Millionen Kinder in der OECD unter der Armutsgrenze. 4 Millionen Kinder sind in den letzten Jahren der Armut entkommen, fast 7 Millionen aber neu in die Armut abgeglitten. Kinder und Jugendliche litten stark unter dem sozialen Abstieg, schreibt das UNICEF. Das Gefühl, in einer feindlichen Umwelt aufzuwachsen, in der es kaum eine Chance gibt, der Armut zu entkommen, präge diese Kinder und Jugendliche. Ausdruck dafür sei das starke Anwachsen jener Jugendlichen zwischen 18 und 25 Jahren, die keine Ausbildung machen wollen und keine Arbeit haben, da sie aufgegeben haben, sich zu bemühen. Dieses Phänomen hat sich in 35 der 41 OECD-Ländern verstärkt, darunter auch in der Schweiz.
Info 3. Wir bringen die Aktualität auf den Punkt und sind um 17 Uhr wieder für Sie da. Mein Name Daniel Hofer.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.